Gold ist wirklich frei von irgendwelchen Kreditthemen. Du hast die Unze oder dein Kilo oder wie auch immer und da hat keiner andere Ansprüche drauf. Das heißt, die Klarheit dieses Produktes und die Einfachheit, die ist, glaube ich, bestechend in diesen sehr komplizierten Tagen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Message, der Investment-Podcast. Hi Uli, schön, dich wieder dabei zu haben.
Hi Olli, schön, dass ich hier bin.
Ganz unverwunderlich, Thema AI und KI weiter groß in aller Munde. Wir haben die Berichtssaison gesehen und gesehen, dass sich so langsam die Spreu vom Weizen trennt. Zu erwarten?
Das kann man sagen. Ja, wir haben diverse Effekte. Wir haben jetzt durch Anthropic dieses Thema, dass die Software-Aktien massiv unter Druck kamen. Und zwar sehen wir, dass die Befürchtung da ist, also wir hatten ja schon öfter Dinge, damals war Alphabet ja völlig runtergeprügelt worden, weil man gedacht hat, ChatGPT, keiner sucht mehr. Also der Markt schüttet da öfter das Baby mit dem Badewasser vielleicht auch ein bisschen aus. Das wird man langfristig sehen, was da Thema ist. Wir hatten jetzt erstmal Software-Aktien, die deutlich unter Druck kamen durch das Thema AI. Also wirklich, es gibt einen Software-ETF in den USA, der hat seit Jahresanfang 22% verloren, vom Hoch irgendwie im September 25%. Man sieht, die Leute werden etwas nervöser. Gerade Software ist bei vielen Investoren immer im Lieblingsbereich gewesen, weil du hohe Margen hast, du hast eine super Skalierbarkeit, also jeder zusätzliche Kunde bringt direkt eigentlich das Cash unten auf die Bilanz. Deshalb ist da jetzt eine Verwunderung, wir hatten hohe Bewertungen, also Preis, Umsatz und Co., weil man einfach diesen Wachstumscase hatte, aber auch Modelle wie Booking.com, die deutlich unter Druck kamen, wenn man denkt, dass vielleicht durch AI und Suche dort Reisen anders gestaltet werden. Also es ist ein Moment, wo sich der Markt schüttelt und ich glaube, man wird nachher sehen, wo ist es berechtigt, wo ist es vielleicht nicht berechtigt. Bei einer Booking, die viele Kunden hat, die da eingeloggt sind und die das nutzen, würde ich die Gefahr geringer einschätzen. Aber bei manchen Softwaremodellen ist es vielleicht möglich, das dann auch zu umgehen.
Ganz unterschiedlich aber bei den Infrastrukturanbietern. Die wurden nicht abgestraft, sondern haben eher aktuell profitiert.
Ja, ich sag mal, du brauchst die Basis. Da haben wir ein anderes Problem mit den Hyperscalern als Beispiel, die natürlich massiv investieren. Ich habe jetzt letztens Zahlen gelesen, dass bis zu 700 Milliarden in Datencenter da gehen. Und das wird natürlich auch zunehmend dann jetzt kreditfinanziert. Das heißt, da wird man sehen, auch Private Credit, da kommen wir vielleicht später noch zu. Das sind Sachen, da hatten wir auch einen Rückschluss von den Software-Aktien auf Private Credit, dass da ein bisschen Ungemach ist. Von daher, der Markt, man sieht die Zusammenhänge, wie vieles zusammenhängt und auch ein bisschen Nervosität jetzt da reinkommt.
Ja. Siehst du dann eigentlich jetzt den Zeitpunkt vielleicht nicht ganz aus dem Bereich Growth, Tech, AI auszusteigen, sondern wirklich sehr selektiv vorzugehen und dann genau auf diese Hyperscaler, Infrastrukturanbieter und so weiter zu setzen?
Also ich glaube, es ist unheimlich schwierig, weil man also ich kann schlecht abschätzen, wie sich das für die einzelnen Unternehmen wirklich entwickelt. Da würde ich eher mit Spezialisten, Tech-Fonds-Managern oder so arbeiten, die wirklich nichts anderes machen den ganzen Tag, als diese Modelle sich anzuschauen und diese Entwicklung an vorderster Front mitzuerleben. Weil ich glaube, das kannst du, wenn du kein Spezialist bist, eigentlich nicht leisten. Wenn ich mir die Hyperscaler anschaue, dann haben wir halt riesige Investitionen. Wir haben jetzt eine Amazon, die gerade in dieser Woche die größte Firma der Welt nach Umsatz ist. Also die haben Walmart abgelöst. Und da würde man eigentlich sagen, tolle Sache. Auf der anderen Seite kommt die Meldung Buffett oder Berkshire, 13F-Daten, die haben ihre Position um 75% reduziert. Also die haben 3/4 ihrer Position verkauft in den letzten Wochen und Monaten. Die Aktie hier to date minus 11%. Das ist wahrscheinlich auch eine Folge hoher Hyperscaler-Kosten einfach durch die Investitionen. Wir haben ja auch Leute, die sagen, die Abschreibungen sind ja sehr verkürzt. Das heißt, das kommt den Firmen sehr zugute. Man wird sehen, was sich daraus ergibt. Aber ich glaube, die Investitionen finden Firmen nicht toll. Und was ich mich frage, ist halt, da kann man vielleicht auch nochmal mit einem Spezialisten drüber reden, wenn ich die Hyperscaler habe, die natürlich massive Free Cashflows hatten, die aber auch für Aktienrückkäufe genutzt haben. Wir haben aber auch viele SBCs, also Stock-Based Compensation. Die Frage ist, wenn ich die Free Cashflows nicht mehr habe, weil ich die jetzt auf einmal nicht mehr Asset-Light, sondern Asset-Heavy investieren muss in Infrastruktur selber, dann, wenn dann noch Aktienoptionsprogramme dazu kommen, bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Bilanz auswirkt. Also ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert und das muss man gut beobachten, glaube ich, weil die Bewertungen halt trotzdem auch die sind jetzt nicht sky high, aber schon höher.
schon fast sky high. lass uns auch ein bisschen über die Fett sprechen.
Ja, wir hatten die Fett-FOMC-Meeting-Protokolle, die diesmal wirklich interessant waren, weil du siehst, eine sehr große Gespaltenheit bei den Teilnehmern. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal, dass es relativ klar war, wo es hingeht. Und ich sag mal, die Spreizung der Annahmen dieser Teilnehmer, wo es hingehen soll mit dem Zins, die ist doch sehr, 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 sehr breit auseinander. Und man sieht halt, wir haben einige Leute, die eine Wachstumsabschwächung fürchten, andere Leute, die eine Persistenz in der Inflation sehen und deshalb eigentlich gegen eine Zinssenkung sind. Das heißt, was genannt wurde in den letzten Notes, war auch das Thema geringe Credit Spreads, hohe Vermögensbewertungen, also hohe Bewertungen, Marktkonzentration und auch das Schuldenwachstum im KI-Sektor. Also das wird auch von der FOMC gesehen.
Aber sind das nicht die Fragen, die sowieso schon die ganze Zeit gestellt wurden und auf die keiner so wirklich eine Antwort hat?
Das stimmt. Aber ich glaube, es ist interessant zu sehen, dass auch in diesem Kreis darüber diskutiert wird. Und weil letztendlich setzen die ja den Preis des Geldes. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn wir sehen, wir müssen in den USA 8 Billionen refinanzieren, ist natürlich eigentlich die Gegebenheit auch vom politischen Druck her, dass die Zinsen gerne am kurzen Ende niedriger sind. Und das zeigt sich bis jetzt aber noch nicht so, dass es wirklich so kommen kann. Aber du siehst, die Themen, die dort angesprochen werden, ist eben auch dieses KI-Thema, dass da Infrastruktur investiert wird und dass eben dort auch zusätzlich besondere Finanzierungsformen gewählt werden. Und dass die Fed auch sagt, da müssen wir nachschauen. Und das ist gerade das Thema Private Credit. Und da haben wir auch in den aktuellen Tagen das Thema mit der blauen Eule.
Kannst du es mir erklären?
Blue Owl, ein großer Private Credit Anbieter, die jetzt einen Fonds, der für Privatinvestoren eben war, doch weiter geschlossen ist. Also die Rückgaben begrenzt sind und die Aktie ist erstmal 10% gestern gefallen. Das heißt, da muss man ein bisschen schauen. Also du kannst halt nur einen bestimmten Anteil deines Geldes quartalsweise zurückholen. Also auch hier, ähnlich wie bei offenen Immobilienfonds, immer die Frage Asset-Liability-Matching. Nur wenn man sieht, dass eben diese Produkte, und ich glaube, Private Credit ist ein absolutes Spezialthema, da muss man tief drin sein, dass sowas an Privatleute dann vertrieben wird. I don't know, ob das so eine gute Idee ist.
Aber auch das sollte nicht überraschend sein, oder? Wir haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren auch viel über das Thema LTIF gesprochen. Und ich glaube, wir haben auch einen ersten LTIF gesehen, der die Zahlung erstmal ausgesetzt hat. Sobald es an die Privatinvestoren oder an die Privatinvestoren angeboten wird, sollte man vorsichtig sein.
Ich glaube, du musst einfach ein gutes Matching hinkriegen. Wie ist deine eigene Bedarfsstruktur der Liquidität? Und dir muss bewusst sein, dass diese Produkte, die eben langfristig Gelder verleihen in andere, dass das halt, wenn du auf einmal da raus willst, dass das nicht so funktioniert. Das sehen wir aber auch bei den Private Investment Groups. Wenn in der Financial Times war gestern ein Artikel, Mohammed El-Arian spricht auch, is this a canary in the coal mine moment similar to August 2007? Also sehen wir hier erste Vorboten, also erste Probleme im Kreditbereich, die sich dann weiter aussenden. Der Markt sagt, also zumindest wenn ich mir die großen Anbieter bei einer FT auch einen Chart, Blue Owl, Ares, KKR, Apollo, Blackstone, TPG, da haben wir seit Jahresanfang Rückgänge in den Aktienkursen von minus 18 bis minus 35%. Also der Markt als Seismograf, wir haben das bei Immobilienaktien damals gesehen, die einfach auch schon 50% gefallen waren. Und die Probleme bei den Fonds kamen dann hinterher, weil das ein Lag im Pricing hat. Deshalb, dieser Sektor ist, glaube ich, etwas, der das Potenzial bietet. Ich will nicht sagen, dass es so sein muss, aber der das Potenzial bietet, auch mal Probleme zu machen, weil er eben ein bisschen opak ist, weil man da nicht so reinschaut. Und ich glaube, das ist was, da muss man fallen. Wir hatten in der Folge schon mal das Thema, dass verschiedene Fonds bei Krediten eine völlig unterschiedliche Bewertung, die bis zu 20% auseinanderging, hatten. Das heißt, ich glaube, da muss man fein in die Zahlen reinschauen und das wäre gut, das rechtzeitig zu machen.
Ist denn der Markt im Private Credit Bereich groß genug, um ein Katalysator für eine größere Korrektur zu sein?
Absolut. Ich glaube, er ist mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie High Yield, glaube ich sogar. Also der ist schon ziemlich groß, der ist vor allen Dingen ist sehr, sehr starkes Wachstum. Wir haben halt viele Übernahmen in dem Bereich und siehst, dass viele Produktanbieter auf den Plan treten. Das heißt, wenn ich auch sage, dass ich am Anfang vor 5, 6 Jahren eben weniger Anbieter hatte und dann auch eine Kreditprüfung. Du hast heute viel mehr Geld, was um dieselben Kredite sich bewirbt. Das heißt, eigentlich müssten die Margen runtergehen und die Frage ist die Schnelligkeit, ob das dann auch zulasten des Due Diligence-Prozesses geht. Aber das werden wir wie immer dann in den folgenden Monaten oder Quartalen auch sehen.
Ja. Von der etwas pessimistischen Nachricht über Private Credit sollten wir vielleicht auch noch über das Thema Gold und Öl sprechen. Gold weiterhin, trotz eines kleinen Rücksetzers, wie wir auch in einer Folge besprechen werden mit Michi Eubel, weiterhin auf dem Vormarsch.
Das ist genau das Thema, dass natürlich Gold no one else's liability ist. Also Gold ist wirklich frei von irgendwelchen Kreditthemen. Du hast die Unze oder dein Kilo oder wie auch immer und da hat keiner andere Ansprüche drauf. Das heißt, die Klarheit dieses Produktes und die Einfachheit, die ist, glaube ich, bestechend in diesen sehr komplizierten Tagen, wo wir mit Geopolitik und anderen Themen zu tun haben. Ich glaube, der letzte Goldpreisanstieg jetzt in den letzten Tagen ist vielleicht auch wieder ein bisschen auf den Konflikt im Iran. Also sind diverse Schiffe ja hin unterwegs und das spiegelt sich auch im Ölpreis wieder, der übrigens auch ein 6-Monats-Hoch hat. Ich glaube, das sind Seismographen für mich, dass dort auch geopolitisch wieder ein bisschen es ruckelt.
Aber hier war ja Trump sehr, sehr nett zu uns. Er hat uns wirklich eine Timeline von 10 Tagen gegeben, wo wir vielleicht ein Ergebnis sehen.
Ja, aber wir hatten schon mal so ein Thema, auch in dieser Region, wo irgendeine Timeline war und man hat dann vorher zugeschlagen. Ja. Ich würde da dem nicht zu viel einräumen. Man will natürlich den Druck erhöhen. Aber der Ölpreis sagt ein bisschen Vorsicht. Und wir hatten am Jahresanfang auch über das Thema Energie gesprochen, wo ich ja gesagt habe, das ist ein Sektor, den ich nach wie vor spannend finde. Und wenn du siehst, wie sich die Bewertungsdifferenzen, also wenn man die PEs anschaut, der Sektoren in den USA, da ist Energie eigentlich der Sektor, der sich am besten entwickelt hat. Und zwar haben wir da eine PE-Ausweitung vom Forward-PE, die knapp 30% gestiegen ist. Und wir haben auch einige Aktien im Ölbereich, die da oder Ölservice deutlich zugelegt haben, haben einige M&A-Themen gehabt. Das heißt, das ist etwas, und das habe ich auch gesagt, wenn wir AI haben, wir brauchen diese Energie. Und diese Energiethematik, die wird uns auch die nächsten 10 Jahre noch beschäftigen, ob es Atomstrom ist oder fossile Energien. Ich glaube, das ist ein Sektor, der eben jahrelang unterinvestiert worden ist. Und da bieten sich weiter Chancen. Und als Portfolio-Hedge glaube ich nach wie vor, dass ein gewisser Ölanteil, wenn ich Werte habe, die mir vielleicht 4-5% Dividende bieten, also ein Cashflow, aber auch dieses geopolitische Element reinnehmen, wenn du dir überlegst, jetzt habe ich gerade gestern noch einen Artikel auf Bloomberg gelesen, die Straße von Hormuz, wir haben es auch schon mal gesagt, als Energieengpass-Thema, circa 20 Millionen Barrel pro Tag gehen durch diese Straße. Das heißt, das ist wirklich ungefähr 25%, das, was über die Seewege geht, muss durch die Straße von Hormuz. Wenn wir dort eine Blockade haben oder irgendein Hiccup, dann haben wir ein Problem beim Ölpreis. Und dann würde, glaube ich, auch das Thema US-Konsumentenvertrauen, was sowieso schon niedrig ist, einen richtigen Dämpfer bekommen. Wenn der Ölpreis steigen sollte, dann haben wir ein Problem. Deshalb ist für mich in der Portfoliokonstruktion dieser Sektor einfach auch ein Hedge, ähnlich wie Gold. Ja. Als Beimischung ist es ein Hedge.
Bei so einer Blockade sollte aber dann auch wieder der Goldpreis profitieren, oder?
Davon ist auch auszugehen, ja. Deshalb Gold bleibt, auch wenn es schwankt und ich sage mal eine Korrektur vielleicht auch mal von 10-20%, ist auf dem langen Weg sicherlich nur gesund.
Und eine Kaufoption?
Also definitiv, wer es noch nicht hat, sollte sich dann die niedrigeren Preise, so sie denn überhaupt kommen, das wissen wir nicht, auch nutzen, ja.
Also dann jetzt einen Sparplan aufsetzen und nachkaufen, wenn es mal korrigiert.
Ich glaube, stetig da exponiert zu sein und einen gewissen Teil seines Vermögens im physischen Gold zu haben, ist nicht verkehrt.
Was ist dann für heute deine Message an die Zuhörer?
Meine Message ist, sich den Rohstoffwerten, also zuzuwenden, Commodity-Märkte. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter sind, wo wir weiter von Finanzassets auf Realwerte kommen. Und da spielen Gold, Energie eine Rolle. Also, dass man auch Immobilien vielleicht, also physische Werte hat, weil ich glaube, dass wir da in einem Zeitalter sind, wo lange unterinvestiert worden ist wo man Sachwerte hat, die, glaube ich, in den Zeiten der finanziellen Repression umso wichtiger werden.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Einblicke und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.